Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Ja, heute kommt der zweite Teil. Letzte Woche, einige waren da, einige waren nicht da, einige haben es vielleicht den ersten Teil angehört, andere auch nicht. Egal, ich will nochmal ganz kurz die vier wichtigsten Dinge zusammenfassen, die quasi auch eine Predigt für sich sind, aber doch auch heute voll mit reinspielen. Das war auch die Zusammenfassung vom letzten Mal. Wir haben gesehen, dass die Bibel sagt, der Sinn des Lebens liegt in Beziehungen. Ohne Beziehung geht nichts. Liebe ist Beziehung und Liebe ist ja der Sinn des Lebens für Jesus. Und wir haben gesehen, Jesus lebte es uns vor. Er hat 100% das vorgelebt, was er von uns erwartet und was Liebe in Beziehung bedeutet. Und sein Auftrag an uns war, macht ihr es genauso, wie ich es gemacht habe. Ich gehe jetzt, ich lasse euch den Tröster da, ich schenke euch den Heiligen Geist und macht es dann gemeinsam mit ihm, so wie ich euch das vorgemacht habe. Und er hat dann am Kreuz alles getan, damit wir das können, damit wir Beziehungen haben können, damit wir Gott lieben können, damit wir Menschen lieben können und mit dieser Liebe die Welt verändern. Das ist doch das, was Jesus möchte, die Welt verändern. Das sind drei Dimensionen von Beziehungen. Und ich gebe es zu, das sind große Ziele, die er uns da mitgegeben hat. Ja? Und wir brauchen irgendwie einen einfachen Weg, weil wir als Menschen irgendwie beschränkt sind und begrenzt sind, um diesen Zielen näher zu kommen, um die wirklich in die Realität umzusetzen. Das brauchen wir. Und deshalb habe ich euch heute was ganz Einfaches mitgebracht. Habe es ja beim letzten Mal schon angekündigt. Habe den Spannungsbogen so gehalten, dass ich noch nichts verraten habe, was es jetzt eigentlich damit zu tun hat. Ich hoffe, das hat gewirkt. Boah, die dreht sich. Die Triangel. Ein ganz einfaches Instrument. Wenn ihr euch zurückerinnert vielleicht an die Schulzeit, wo man dann zusammen Musik gemacht hat und dann hat man irgendwelche Instrumente verteilt. Der eine hat seine Blockflöte mitgebracht. Der andere konnte vielleicht schon ein paar Gitarrengriffe. Und dann hat man da musiziert. Und dann zum Schluss der am wenigsten musikalisch ist, dem hat man die Triangel gegeben. Da kann man nicht viel falsch machen. Ja. Doch, kann man schon. Ja. Man muss wissen, immerhin, dass man dieser hält und dass sie an so einem Bändel in der Luft schwebt. Weil so wird es nichts. Ne? So bringt man die nicht zum Klingen. Aber dazu später noch ein bisschen mehr. Ja, die Triangel soll heute unser Symbol sein für die drei Dimensionen der Beziehung, die wir jetzt miteinander einfach mal durchgehen wollen. Das erste ist das Oben, die Beziehung nach oben, also die Beziehung zu Gott. Das zweite ist die Beziehung nach innen, habe ich die mal genannt. Das ist quasi diese zweite Seite, die rechte Seite von der Triangel. Das ist die Beziehung zu den Menschen, mit denen wir so unterwegs sind, unsere nächsten Bekannten, unsere geliebten Leute, mit denen wir so unterwegs sind im Leben. Und das dritte ist die Beziehung nach außen. Zu denen, die in dieser Welt leben und die Liebe am dringendsten eigentlich brauchen und sie vielleicht noch nicht haben. Und das Wichtige ist, wie bei der Triangel, dass diese drei Dimensionen im Gleichgewicht sind, sonst funktioniert es nicht. Und dass man die auch in der Luft hebt. Wie gesagt, wenn man die hinlegt, dann kommt da nichts dabei raus. Wir brauchen das Gleichgewicht, sonst kann die Triangel nicht funktionieren. Die erste Beziehungsebene, das ist die Beziehung nach oben. Jesus war ein Mensch, der aus seiner Beziehung zu Gott eine unglaubliche Kraft für den Alltag gewonnen hat. Er scheint ständig in Kontakt gewesen zu sein mit dem Vater, ja, wenn man die Bibel sich anschaut. Immer wieder ist er in Kontakt. Und eigentlich, wenn man genau hinschaut, durchlebt er keine Sekunde seines Lebens alleine. Weil wenn er sich zurückgezogen hat, war er immer irgendwie mit dem Vater im Kontakt. Ist zum Beten auf den Berg gegangen oder war eben mit seinen Jüngern unterwegs. Nur einen Moment, da war er scheinbar gottverlassen zwischen Himmel und Erde gehangen und ist gestorben. Und das war der Augenblick, in dem Gott die Beziehung zwischen uns Menschen und Gott wiederhergestellt hat. Wir haben das beim letzten Mal ein bisschen ausführlicher gemacht. Das war dieser Moment. Da musste er sterben und da musste er auch mal scheinbar allein sein. Ich glaube nicht, dass er wirklich alleine war, aber zumindest ist es so, kommt es einem so vor. Was ist nun diese Beziehung nach oben zum Vater? Die bedeutet nicht einfach nur die Ausübung irgendwelcher religiösen Rituale, ja, so wie wir jetzt einen Gottesdienst haben, das ist irgendwie auch ein Ritual, oder wie wir Lieder singen, das sind alles, kann man als alles als Rituale bezeichnen, aber einfach nur die auszuüben, das ist doch keine Beziehung. Sie können aber hilfreich sein, deshalb treffen wir uns ja hier, um den Beziehungen irgendwie eine Form zu geben, irgendwas Regelmäßiges zu geben, damit wir eine Form haben, wie wir vielleicht in Beziehung zu Gott kommen können. Aber es reicht eben nicht, das einfach irgendwie mitzumachen, wenn keine Beziehung da ist. Beziehung ist eben nicht nur mal kurz ein Lied singen, sondern Beziehung ist etwas Alltägliches, ein mit Gott unterwegs sein. Also auch nicht nur Gott so am Sonntag im Gottesdienst so ein bisschen, jetzt habe ich mal Gott erlebt, jetzt habe ich mal, war ich mal mit Gott unterwegs, sondern das sollte eigentlich was sein, was immer da ist. Dazu braucht es Zeiten, eine ständige Verbindung, um mit Gott und im Alltag mit Gott in Kontakt und unterwegs zu sein. Ich habe da vor einigen Wochen schon mal was unter dem Stichwort Schaukel mit euch geteilt hier. Die Schaukel, die Balance im Leben, Work-Life-Balance und auch diese Geschichte, ja, sich Zeit zu nehmen für Gott. Den Sabbat, der ja in der Bibel ausdrücklich erwähnt ist, den Sabbat für sich in seinen Alltag mit einzubauen, die Ruhezeiten. Und als biblisches Bild hatten wir da den wahren Weinstock, wo Jesus sagt, alle Reben hängen aus dem Weinstock und da ziehen sie ihre Kraft raus. Das ist das, was die Beziehung nach oben meint. Den Akku aufladen war das modernere Bild, das ich da gebracht habe. Viele sagen auch, Gott ist im Leben mein Navi, mein Navigationsgerät. Ja, kennt ihr alle, haben viel im Auto hängen, wird mittlerweile auch mehr durch das Handy abgelöst. Man braucht die Dinger gar nicht mehr so wirklich, weil das Handy das auch kann. Auch das ist ständig in Verbindung mit oben, ja, mit irgendwelchen Satelliten. Navigiert zielsicher durchs Leben, normalerweise den kürzesten Weg, naja, funktioniert nicht immer. Und da sagen viele, Gott ist für mich wie so ein Navi. Aber dieses Bild hat auch einige Schwächen. Ja? Also so ein Navi, zu dem Navi habe ich nicht wirklich eine Beziehung. Ja? Wenn es mich ein paar Mal enttäuscht hat, schmeiße ich es weg und hole mir ein anderes. Ja? Also ich habe keine Beziehung jetzt zu diesem Navi, sondern da kann ich mir irgendein Navi holen. Ja? Komm mir irgendeinen Gott oder sowas holen. Ja? Das ist was anderes. Das ist keine Beziehung, wenn ich heute den Gott, morgen den Gott. Das ist, so wäre das Navi als Bild. Und ist auch die Frage, ist Gott immer wie ein Navi für uns im Leben? Zeigt er uns immer den kürzesten Weg an zum Heil, zu dem, wo er uns hinhaben will? Ich glaube nicht. Also ich finde, Gott schweigt manchmal im Leben. Zumindest empfinden wir es so. Gott empfiehlt uns vielleicht manchmal für uns lästige Umwege, wo es vielleicht nicht immer direkt zum Ziel geht. Hat er übrigens auch mit dem Volk Israel gemacht. Ja? Die hat er auch mal 40 Jahre lang durch die Wüste wandern lassen, anstatt sie direkt zum Ziel kommen zu lassen. Das hatte alles seinen Sinn. Manchmal sagt Gott vielleicht nein, wo wir eigentlich unbedingt ein Ja von ihm hatten wollen. Manchmal sagt er vielleicht ja, wo wir uns eigentlich schon mit einem Nein arrangiert hatten und gedacht haben, naja gut, dann halt nicht. Oh, jetzt will das Gott doch so. Und Gott ist im Vergleich zu Navi nicht programmierbar. Wir können Gott nicht programmieren. Ja? Wir können ihm nichts vorschreiben. Er ist halt Gott. Aber zum Glück hört er uns zu. Er hört uns zu. Deshalb, wenn wir schon unbedingt so einen technischen Vergleich wollen, kann man sich vielleicht mal mit der Freisprechanlage als Bild beschäftigen. Ja? Freisprechanlage, jemand sitzt im Auto drin, du siehst ihn von außen und er plappert und plappert, aber sitzt sonst niemand drin. Es sieht so aus, als wäre er ganz allein und er spricht die ganze Zeit. Und unsere Beziehung nach oben ist vielleicht auch manchmal so. Es sieht so aus, als ob wir alleine wären, so von außen gesehen. Aber in Wirklichkeit stehen wir in Kontakt mit jemandem. Mit jemandem, der uns zuhört. Und wir reden mit ihm, wir können mit ihm reden, hören ihm zu, egal was wir gerade tun. Ja? Freisprechanlage, kann man ja überall mit jemandem telefonieren. Da laufen ja auch Leute auf der Straße rum und plappern so vor sich hin. Da sieht man, die haben da so ein kleines Headset dran und ja, sind dauernd im Gespräch mit jemandem. Aber das finde ich auch ein nettes Bild, wie unsere Beziehung zu Gott aussehen könnte. Es ist natürlich eine Idealvorstellung, immer in Kontakt mit ihm zu sein. Wir sind nicht Jesus, der hat es offenbar geschafft. Unsere Gedanken sind oft gar nicht in den himmlischen Sphären, sondern manchmal ganz, ganz, ganz arg hier unten in unserem eigenen Leben, in unseren Problemen, mit unseren Dingen beschäftigt. Aber ich denke, wir können besser werden. Wir können lernen, unsere Standleitung in den Himmel öfter zu nutzen, aufmerksamer für das zu sein, was Gott uns sagen will. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das können. Also eine ganz wichtige Beziehung, die Beziehung nach oben zu Gott. Wenn wir die ausblenden, wenn man das oben wegnimmt, dann bleiben noch die zwei anderen Dimensionen. Und dann leben wir nur in zwei Dimensionen und dann fehlt einfach etwas. Ja? Also wer nicht an Gott glaubt, logisch, der unterhält sich auch nicht mit ihm. Ja? Wer spricht schon mit Gott, wenn er nicht an ihn glaubt? Deshalb ist es doch schön, Leute zu sehen, wo man weiß, wow, die reden mit Gott. Ja? Ich habe zum Beispiel letztens Kollegen getroffen, mit dem ich sonst nicht so viel zu tun habe. Von dem weiß ich, der ist in einer Kirchengemeinde als Kirchengemeinderat. Und dann bin ich auch ein bisschen mit ihm ins Gespräch gekommen. Wir haben da gemeinsam was gegessen in so einer Teeküche und habe ich so gefragt, du, ich treffe mich ab und zu mal mit dem Kollegen zum Beten, magst du da nicht auch mal mit dazukommen? Und dann habe ich es angeguckt und gesagt, boah, das finde ich gut, aber ich bin auch im Hauskreis drin und ja, da wird zum Schluss auch immer so zusammengebetet, aber da mache ich eigentlich nie mit, da bin ich eigentlich eher stumm. Da habe ich gedacht, okay. Aber ich bete halt gerne für mich persönlich. Da habe ich gedacht, ja, okay, gut. Finde ich wieder gut, ja. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache oder vielleicht auch noch nicht jedermanns Sache, gleich in der Gruppe mitzubeten, aber mit dabei zu sein, zu sagen, das ist gut und dann einfach, ja, die Kraft liegt ja auch im persönlichen Gebet. Und dann habe ich gedacht, okay, super. Aber wer nicht an Gottes Existenz glaubt, der ist ja jetzt nicht per se ein schlechter Mensch oder sonst irgendwie was, ja. Er kann durchaus ein ehrenvolles, sinnerfülltes Leben führen. Ich denke, wir kennen alle genug Leute, wo man sagen, boah, ja, die führen ein tolles Leben, sie kennen irgendwie nicht Gott, fehlt irgendwie was in ihrer, fehlt irgendwie diese Dimension. Aber die haben vielleicht wunderbare Beziehungen, sind vielleicht tolle Väter, sind grandiose Ehefrauen. Einige von ihnen retten vielleicht sogar Leben als Ärzte oder als Sanitäter, pflegen Kranke und so weiter, tun wirklich gute Dinge. Und sie versuchen wirklich zu lieben. Die haben wirklich das Motiv, ich möchte den Menschen lieben. Aber aus unserer Sicht jetzt eben, sie tun es alleine. Sie tun es ohne Gott. Das macht es erstens mal viel schwerer und außerdem fehlt ihnen fehlt diese Hoffnung, dass ihr Einsatz, den sie da bringen, dass der vielleicht wirklich mit den Zielen dessen übereinstimmt, der diese Welt geschaffen hat und der sie eines Tages von der Last des Bösen erlösen wird. Das fehlt. Und welche Kraft könnten diese Menschen freisetzen, die so aktiv sind, wenn sie wüssten, dass sie nicht alleine sind? Ich denke, das fragt sich Gott manchmal auch, dass sie die Potenzial der Leute und sieht, wie die sich abmühen und gute Dinge tun und denkt aber, Mensch, du könntest es mit mir zusammen tun. Was wäre das nochmal für eine andere Dimension, wenn wir das tun könnten? Es hat mal einer gesagt, ich denke, es gibt keinen Gott. Dann hat ihm der andere gleich schlagfertig darauf zur Antwort gegeben, ach, wissen Sie, machen Sie sich da mal keine Sorgen. Ich habe gerade eben noch mit ihm gesprochen. Passt. Beziehung zu Gott. Die zweite Dimension, die Beziehung nach innen, die geht Hand in Hand mit der ersten Dimension. Die hängen ganz arg zusammen, nämlich mit der Beziehung zu Gott. Und dann wollen wir nochmal in den ersten Johannesbrief gehen. Waren wir letztes Mal auch schon im Kapitel 4, den Text habe ich euch ja mitgebracht, wo Johannes sagt, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hasst, dann lügt er. Wenn er seine Glaubensgeschwister, die er sieht, nicht liebt, dann kann er Gott, den er nicht sieht, erst recht nicht lieben. Gott gab uns dieses Gebot. Wer ihn liebt, muss auch seine Brüder und Schwestern lieben. Letztes Mal hatten wir ja die andere Stelle, wo es darum ging, was ist das höchste Gebot, wo er einfach gesagt hat, du sollst deinen Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben. Das sind die höchsten Gebote, die Jesus uns mitgegeben hat. Vielleicht denkst du jetzt, eigentlich ist es doch einfacher, einen unsichtbaren Gott zu lieben, als irgendeine Person, die wir vielleicht kennen und die uns vielleicht auch manchmal gewaltig auf die Nerven geht, oder? Aber das eine geht nicht ohne das andere. Und deshalb bei dieser Seite der Triangel, Da geht es um die Menschen, mit denen du dein Leben teilst. Also deine Familie, deine Freunde, irgendeine Gemeinschaft, in der du bist, ja, zum Beispiel wir als Kirche, vielleicht auch in irgendeinem Verein, zu der du gehörst. Paulus nennt die Leute einfach Brüder und Schwestern. Muss jeder für sich definieren, was sind meine Brüder und Schwestern in meinem Leben? Ja? Welche Leute sind das? Ich lade euch nachher zum Schluss auch nochmal ein, zu Hause euch da nochmal Gedanken drüber zu machen. Was bedeutet diese Dimension für mich, für mein Leben? Wer sind diese Menschen in meinem Leben? Das sind Menschen, jetzt wird es ein bisschen brutal, die irgendwann mal an deinem Grab stehen werden, weil sie jemanden verloren haben, der ihnen extrem wichtig war. Was für eine Art Mensch werden sie da betrauern? Jesus würde sagen, hoffentlich einer, der sie liebte wie sich selbst, weil ihm die Nächstenliebe so wichtig ist. Das hofft er von uns allen, dass wir das tun. Aber noch leben wir ja, oder? Leben wir noch? Ja, sehr gut. Noch leben wir und wir haben noch Zeit, uns um diese Beziehung zu kümmern, um die Menschen zu kümmern, die uns wichtig sind. Diese wichtigen Wegbegleiter, denen Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, das ist auch ein Auftrag von Jesus. Wir müssen nicht immer nur uns mit um Gott kümmern und um andere Menschen kümmern. Auch um die unsere Nächsten sollen wir uns kümmern. Und niemand hat etwas davon, wenn deine Liebe zwar vorhanden ist, merkt man irgendwie, aber sie äußert sich nicht in Taten. Du darfst Taten der Liebe machen an deinen Nächsten, ja. Gibt es keine Bremse. Wir hatten das letzte Mal davon, Zeit für den Ehepartner nehmen, Komplimente machen, ihn mal loben, ja? Feedback geben. Vielleicht die da waren, erinnern sich noch an das Experiment, was wir uns angeschaut haben zum Thema Loben und zum Thema Feedback geben. Da sieht man, wie wichtig es ist. Ja? Und wenn der Ehepartner seinen Ehepartner oder seinen Freund oder wie auch immer 30 Mal richtig gelobt hat, ja, und dann darf er ihn auch mal kritisieren, ja? Dann ist es auch alles nicht so schlimm. Aber wenn er das Lob immer auslässt und nur die Kritik kommt, wir dürfen auch als Menschen diese Agape, diese herabsteigende Liebe nutzen. Ja? Wir können sie nicht so perfekt machen wie Gott, aber probieren diese Liebe wirklich von oben herab, andere Menschen zu loben, zu ermuntern, sie hochzuheben, sie höher zu machen, als sie vielleicht sich selber wirken. Und das Wertschätzende in ihnen wirklich zu sehen und ihnen das auch zu sagen. Das gilt natürlich nicht nur für Ehepartner, das gilt auch für Kinder. Nur bei den Kindern ist es viel einfacher. Die holen sich das von alleine. Die gucken dich immer voller Erwartungen an, wenn sie irgendwas gemacht haben. Und du kannst irgendwie nicht anders, als dann zu sagen, oh, hast aber gut gemacht. Ja, oder manchmal auch zu sagen, das war jetzt nicht so gut. Aber die wollen ein Feedback, die verlangen das noch. Aber je älter wir werden, desto weniger trauen wir uns irgendwie zu zeigen, dass wir vielleicht jetzt mal gerne eine Rückmeldung hätten. Dass wir mal gerne ein Lob hätten. Das tut einfach auch gut. Ja, auch Interesse zu zeigen an seinen Kindern, ja, auch Interesse am Fußballspiel seines Sohnes zu zeigen, auch wenn seine Mannschaft vielleicht immer verliert, ja, macht nicht immer Spaß, damit dabei zu sein. Freunde anrufen, kleine Geschenke ihnen immer den Liebsten mal immer wieder machen, so Zeichen der Wertschätzung, ja, kennen wir ja das Sprichwort, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Aber auch Verlässlichkeit in einer Gruppe zum Beispiel, wenn jemand weiß, der in der Gruppe, auf den kann man sich immer verlassen, dann ist es auch ein Zeichen der Wertschätzung. Ich weiß ganz genau, den rufe ich an und wenn der sagt ja, dann ist er da, auf den kann man sich verlassen. Wenn der was zusagt, ist er da. Das ist sowas von wichtig und es ist einfach eine tolle Sache, wenn man sich selber in so eine Gruppe so einbringt und verlässlich ist. Ja, dazu gehört auch, hat der Manfred vorhin schon angedeutet, regelmäßig bei zum Beispiel bei unseren Veranstaltungen dabei zu sein. Wenn man sagt, ich gehöre zu dieser Kirche, dann auch wirklich zu sagen, okay, das zeige ich auch den anderen gegenüber, indem ich regelmäßig komme, indem ich mit dabei bin, indem ich auch mal dahin komme und indem ich einfach sage, hey, ich gehöre mehr mit dazu und zeige das auch den anderen. Ja? Auch das ist eine Form von Beziehungspflege nach innen. Und natürlich hat man dann viel mehr Möglichkeiten, wenn man sich öfter trifft, miteinander in Beziehung zu kommen. Ein ganz guter Gradmesser für die unter euch, die einen Terminkalender führen. Wer führt einen Terminkalender von euch? Ja, immerhin die Hälfte. Da kann man mal reingucken und kann mal gucken, okay, wie viele Termine sind da eigentlich in Sachen Beziehung mit drin? Wie viel Zeit nimmst du dir für Beziehungen im Leben? Sind da öfter mal Dinge drin, wo du dich mit Leuten triffst? Oder geht es eigentlich nur um andere Dinge? Oder geht es nur um die Arbeit? Oder wie oft ist da mal Zeit drin, wo du dir mal Zeit für Gott nimmst, fürs Gebet nimmst, für das Bibellesen nimmst? Ich kann euch nur raten, wer Termine, Terminkalender führt, plant solche Zeiten auch mit ein, weil wenn man sie gar nicht erst einplant, dann finden die auch meistens nicht statt. Beziehung nach innen pflegen bedeutet aber auch ganz praktisch Dinge zu tun, Menschen praktisch zu helfen, beim Umzug zu helfen. Haben wir ja in der Gemeinde 2, 3 Familien geholfen, die sind da gerade umgezogen. Alle haben mit angeholfen, alle haben mit angepackt, haben wir den Umzug wunderbar gepackt. Oder jemanden sein Auto leihen, ja. Da haben wir eine Familie hier, die macht es, wenn man da mal einen VW-Bus braucht, alles kein Thema, ja. Kann man einfach hingehen. Die meisten haben das bestimmt schon mal in Anspruch genommen. Und es ist wunderbar, wenn man das weiß. Das ist eine Form von Beziehungspflege, zu sagen, hey, ich überlasse dir mein Auto, wenn du es brauchst. Komm einfach vorbei, gib mir Bescheid. Oder auf die Kinder von anderen aufzupassen. Da gibt es hunderte von Beispielen. Und der Punkt ist ja, man gewinnt ja auch selber dadurch. Ja, es ist ja auch ein bisschen Egoismus vielleicht mit dabei. Man gewinnt auch selber dadurch. Wenn du dich für andere Menschen interessierst, dann werden auch sie sich für dich interessieren. Dann werden auch sie dir mal ihr Auto ausleihen, wenn du es vielleicht mal brauchst, ja, wenn deins mal kaputt ist. Da werden Leute da sein, die für dich beten, wenn du vielleicht mal in einer Situation bist, wo du gar nicht mehr die Kraft hast zu beten. Leute werden deine Fragen verstehen und ab und zu vielleicht dir auch die eine oder andere Antwort geben können, die dir weiterhilft. So ungefähr sollte Kirche sein. Menschen, die füreinander da sind, denn man kann nicht alles alleine glauben. Und wir brauchen einander. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn man zurückgeht, die Apostelgeschichte haben wir vorhin gemacht, da war das genauso. Die Menschen wussten, wir brauchen einander. Wir sind eine kleine Gruppe. Ich habe diese Woche, fällt mir gerade ein, gerade an sozusagen ein Newsletter gekriegt von Freunden, die früher in Heilbronn waren, in unserer alten Gemeinde und die jetzt nach Schwerin gezogen sind, also ganz weit weg, ja, Mecklenburg, ganz oben da an der Ostsee quasi. Und die haben geschrieben, Ostdeutschland, wissen wir ja, ist das mit dem Glaube alles noch nicht so einfach, ja, weil einfach viele Leute dort nicht christlich erzogen wurden. Und die haben geschrieben, bei unserer Gemeinde sind so 50 Leute und es ist eine der größten Gemeinden in Schwerin. Und Schwerin ist jetzt schon, ja, eine einigermaßen große Landeshauptstadt. Eine der größten Gemeinden dort hat 50 Leute, ja. Und die hat einfach dann geschrieben, wenn wir rausgehen, sind wir immer Missionare, ja, weil hier gibt es so viele Leute, die einfach Gott noch nicht kennen. Bei uns ist jeder ein Missionar, ja, und wir halten da ganz eng natürlich auch zusammen. Das fand ich ja sehr beeindruckend. Hat mich echt auch ein bisschen, ja, wirklich an die ersten Christen wieder erinnert in der Apostelgeschichte. Die mussten einfach zusammenhalten. Schon allein, weil sie so wenige waren und weil sie sich gegenseitig brauchten. Aber Vorsicht, müssen wir gleich warnen. Es ist eine Illusion, dass Kirchen dass hier eine heile Welt ist, dass hier der Himmel auf Erden ist. Auch Kirche besteht aus Menschen und die ebenso sind, wie Menschen ebenso sind. Ja. Auch wir schmerzen uns manchmal gegenseitig. Es gibt ein Buch von John Ortberg, ich habe es noch nicht gelesen, aber der Titel sagt eigentlich schon alles. Das heißt, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. So von weit weg, wenn man meint, oh ja, der ist super, ah ja, alles super. Wenn man Leute dann mal kennenlernt und dann, okay, dann lernt man die Macken kennen, dann reibt man sich mal aneinander, ja. Und das ist bei jedem Menschen so. Jeder Mensch hat aus der Sicht von anderen zumindest irgendwelche Macken. Und dann gerät man vielleicht auch mal aneinander. Und ja, generell ist natürlich Kirche sowieso eine spannende Sache, weil viele so zwischenmenschliche Konflikte kommen ja auch daher, weil wir so unterschiedlich sind. In Kirchen kommen ja Menschen zusammen, die dermaßen unterschiedlich sind, die normal nie im Leben irgendwie zusammengekommen wären. Ja. Das war schon damals so. Juden und Heiden waren plötzlich zusammen, ja, und mussten irgendwie miteinander klarkommen. Freie und Sklaven, ja, die sind ja damals, die sind auch da zusammengekommen. Oder heute könnte man vielleicht sagen, der Hilfsarbeiter und der Hochschulprofessor sind in einer Gemeinde drin. Ja. Wie kann das funktionieren? Oder der Hartz-IV-Empfänger und ein Millionär, ja, sind vielleicht auch irgendwo in der Gemeinde drin. Und sind dermaßen unterschiedlich und kommen doch irgendwie zusammen, um gemeinsam Gemeinde zu sein. Aber die Bibel gibt uns ja jede Menge Tipps und Werkzeuge, wenn wir wirklich mal aneinander rasseln, wie wir mit Problemen und Konflikten im zwischenmenschlichen Bereich umgehen sollen. Kann ich jetzt nicht alles aufzählen, aber nur so viel. Am Ende sollte natürlich immer die Vergebung und auch die Versöhnung stehen, damit wir wieder miteinander klarkommen, wenn wir mal aneinander geraten sind, wenn wir mal Streit hatten. Das ist das Ziel, was Jesus uns vorgibt. Und manchmal kommt es dann vor, dann hat man das auch ein paar Mal gemacht und denkt sich, jetzt fängt es alles schon wieder an. Dann müssen wir wieder in die Bibel reingucken und wo jemand gefragt hat, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben? Matthäus 18, Vers 22. Ihr wisst es, wie oft? 7 mal 70. Jetzt könnten wir ja ausrechnen, könnten sagen, okay, führe ich mir jetzt eine Strichliste, aber dann danach ist es vorbei. Aber das hat ja eine tiefere Bedeutung. Ja. Kann man ja sich Auslegungen angucken, da steht drin, dass 7 ist die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. Und die 70 hat auch eine Bedeutung, nämlich das Erreichen der Vollendung. Das heißt, wir sollen so lange immer wieder vergeben, bis zur vollkommenen Vollendung. Also eigentlich unendlich. Ne? Die liegende 8 ist das, glaube ich, in der Mathematik. Gell? Unendlich oft sollen wir vergeben, immer wieder. Und wenn es immer wieder die gleichen Sachen sind, und wenn sich Menschen leider nicht verändern, obwohl wir das gerne hätten, sollen wir immer wieder vergeben. Ich weiß, es ist herausfordernd, fordert mich auch manchmal heraus. Aber es ist so. Hab noch einen schönen Satz gefunden zu diesem Thema Beziehung nach innen, der das ganz gut auf den Punkt bringt. Die Dimension der Beziehung nach innen zu vernachlässigen, ist keine Alternative, außer du suchst einen Weg, fromm, aber ungenießbar zu werden. Wir können fromm sein, wir können eine Beziehung zu Gott haben, aber wenn wir unsere Beziehung nicht pflegen, dann können wir auch richtig ungenießbar werden für andere Menschen irgendwann. Jetzt kommen wir zur dritten Dimension, die Beziehung nach außen. Das ist ja das Schöne an dieser Triangel, die hat ja tatsächlich eine Öffnung. Hier geht es also raus aus diesem schönen Dreieck, wo wir uns so wohlfühlen. Kirche hat einen Auftrag, auch die LifePoint-Kirche, einen Auftrag nach außen. Ja, wir haben es vorhin noch im Gebet gehört, uns beschäftigt es, wir überlegen uns, was ist da draußen los. Der Glaube ist nicht nur etwas zwischen Gott und mir, erste Dimension, und mit denen ich unterwegs bin, das war die zweite Dimension, sondern Glaube hat auch mit anderen zu tun. Jesu Mission war es, die Liebe Gottes, die Menschen mit der Liebe Gottes zu erreichen. Das war sein Ding. Und diese Mission hat er an uns weitergegeben. Er hat gesagt, jetzt seid ihr dran. Ich habe es vorhin gesagt, hat uns dafür den Heiligen Geist gegeben. Kirche ist für andere, nicht nur für uns hier drin. Um die soll es hier gehen in dieser Beziehung, in dieser Dimension. Und oft ist es unterbelichtet in Kirchengemeinden, in Kirchen an sich. Aber das ist auch irgendwo logisch erklärbar. Ja? Weil es geht ja um eine Beziehung zu Menschen da draußen, die wir noch gar nicht kennen. Also quasi eine hypothetische Beziehung oder wie auch immer man das ausdrücken will, eine Beziehung, die es noch gar nicht gibt. Und Fremde zu lieben, die wir noch gar nicht kennen, das klingt irgendwie noch ein bisschen anstrengender, als mit denen klarzukommen, an deren Eigenarten wir uns schon so ein bisschen gewöhnt haben und sagen, okay, ja, mit den Leuten komme ich irgendwie klar. Wir vermissen die Leute da draußen halt irgendwie nicht, weil wir sie nicht kennen. Aber immer wieder gehen wir da raus und uns begegnen Menschen, wo wir sehen, die vermissen einen Sinn. Die vermissen einen Sinn des Lebens. Oder vielleicht vermissen sie sogar den Sinn der Kirche. Vielleicht gucken sie sich Kirchen an und denken, wo ist eigentlich der Sinn davon? Der Sinn von Jesu Zukunftstraum. Und die Leute spüren, wenn sich die Kirche nicht ändert, dann ist die Kirche nicht Kirche. Heute sagt man, Kirche muss gesellschaftsrelevant sein, das ist so ein Schlagwort. Ja, wenn wir keine Relevanz haben für Menschen, wieso sollen dann Menschen zu uns kommen in die Kirche? Das erleben wir doch gerade, dass die Menschen rausgehen aus den Kirchen, weil sie sehen, hier gibt es nichts mehr für mich, hier gibt es nichts Relevantes für mich. Und eine Sache ist ganz wichtig, und das war so im Jahr 2005, also so ungefähr, ja, vor 14 Jahren, da hatte ich mit ein paar Kollegen, waren wir eingeladen in einer Moschee zur Moscheeführung und zum Gespräch mit den Verantwortlichen dort, ja, als Journalisten, die wollten natürlich sich ein bisschen präsentieren, wie sind wir so, ja, damit ihr auch gut über uns berichtet, wie das so ist. Und da waren wir eingeladen, da hat uns der Pressesprecher quasi hat uns alles gezeigt, die Räumlichkeiten gezeigt und dann sollte der zweite Teil kommen, da hat man gemerkt, auf den hat er sich am meisten gefreut. Jetzt wollte er sich mit uns austauschen über unseren gemeinsamen Glaubensursprünge, Altes Testament und wollte hier wirklich, war echt toll, der wollte mit uns jetzt theologisch sprechen und sich austauschen, hat aber gemerkt, dass da irgendwie so diese deutschen Journalisten und so, da war irgendwie überhaupt kein Interesse dran. Ja. Das ist dann schnell auf den Punkt gekommen, dass meine Kollegen dann dazu gesagt haben, ja, also Glaube ist bei uns in unserer Gesellschaft ist Privatsache. Das ist jetzt nichts, ja, wo man jetzt da groß drüber spricht. Ja. Und fand ich bemerkenswert. Dann hat er gesagt, warum macht ihr aus Glauben eine Privatsache? Warum ist es eine Privatsache bei euch? Ja. Dann muss ich sagen, da habe ich ihm echt recht gegeben. Da habe ich gedacht, ja, der hat recht. Warum? Was ist der Grund dafür? Wir leben ja in unserer Gesellschaft, ist es ja einfach so, jeder kann glauben, was er will, ist okay, solange er nicht versucht, andere damit zu überzeugen. Ja, lass mich in Ruhe mit deinem Zeug, was du glaubst. Nur so, wird gesagt, ist friedliches Zusammenleben möglich, weil ansonsten kracht es ja. Religion hat nichts verloren in Politik, Gesetzgebung, öffentlichen Debatten. Das will man uns glauben machen, dass es so sein soll. Aber ich frage euch, wie kann Glaube Privatsache sein, ohne dadurch völlig bedeutungslos und kraftlos für unser alltägliches Leben zu werden, wenn es nur noch Privatsache ist? Und nur im Privaten gelebter Glaube, der führt entweder zu so einer Doppelmoral, ja, ich glaube das, aber öffentlich glaube ich das, also da verhalte ich mich ganz anders, ja, das ist ja meine Privatsache. So eine Doppelmoral, innen ja, aber nach außen hin zeige ich das nicht. Oder eine Gleichgültigkeit oder eine Abgrenzung zu der Welt hin, dass man sagt, ich glaube und die Probleme da draußen, die interessieren mich nicht. Das sind so zwei Konsequenzen aus diesem privaten Glauben. Aber beides sind nicht Jesu Wege. Jesu war die Welt da draußen nicht gleichgültig, im Gegenteil. Alles, was er gemacht hat, war ja eben deshalb, damit sich seine Nachricht ausbreitet. Und Gott und Jesus wollte auch keine Doppelmoral haben, dass wir innerlich glauben, aber nach außen hin das nicht zeigen und nicht weitergeben. Frag dich mal, wie kann Glaube Privatsache bleiben in einer Welt, die nach Glauben schreit, die nach Antworten ruft und schreit, nach Lösungsansätzen, nach Hoffnung? Da herrscht doch Hoffnungslosigkeit in dieser Welt. Hast du den Eindruck, dass die Probleme dieser Welt, wenn wir sie jetzt gerade, wie es viele machen, ohne Gottes Hilfe lösen wollen, gerade kleiner geworden sind? Und wenn wir als Christen meinen, wir hätten was zu sagen zu den Themen soziale Gerechtigkeit, Macht, Menschenwürde, Gewalt, Umweltschutz, gerade sehr aktuell, Sucht, Krankheit, Leben und Tod, wenn wir meinen, wir hätten dazu was zu sagen, wenn wir der Meinung sind, dass es eine Hoffnung gibt, weil Gott die Welt noch nicht aufgegeben hat, dann kann doch Glaube keine Privatsache für uns sein, oder? Sonst würden wir doch explodieren innerlich, weil wir haben doch den Drang, auch tatsächlich das weiterzugeben. Dann müssen wir doch raus, müssen das den Menschen mitteilen. Jeder Einzelne für sich und wir als Kirche, wir müssen das weitergeben. Nur so können wir auch auf Dauer eine kraftvolle Kirche sein, wenn wir das, was wir glauben, weitergeben nach außen. Das waren jetzt mal so die drei Dimensionen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, das Wichtige bei dieser Triangel ist die Balance. Das Ganze muss frei im Raum schweben und das ist dann immer so, dass es auch ja, dass es auch schön zentriert ist, dass es balanciert ist. Nur so kann das Ding klingen. Es ist wichtig, die drei Dimensionen im Gleichgewicht zu halten. Aber das passiert nicht automatisch. Wenn jemand da ist, bei dem das automatisch passiert, wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Aber meistens ist es nicht so, weder im Persönlichen noch in Kirchen. Wir sind oft in einer Ecke sehr aktiv, vielleicht auch in zwei Ecken, an zwei Seiten, aber oft wird eine Dimension vernachlässigt. Einfach mal drei Beispiele. Jemand investiert sein Leben komplett für andere. Der geht raus, der engagiert sich sozial, der bewegt sich viel da draußen, verliert aber vielleicht seinen Kontakt nach oben, weil es nicht ausgeglichen ist. Ist kurz davor auszubrennen, weil er seine Kräfte allein aus den eigenen Ressourcen mobilisiert und seinen Akku nicht regelmäßig bei Gott auflädt. Ist eine Schieflage. Kann ganz schön schief gehen. Und irgendwann ist er vielleicht ausgebrannt, ernüchtert und will vielleicht gar nichts mehr wissen von diesem Gott da oben. Schieflage. Ein anderer verbringt vielleicht viel Zeit mit Beten. Ein Worshipper, er und Jesus sind dicke, fette Freunde. Aber aus der Gemeinschaft mit Menschen zieht er sich mehr und mehr zurück. Echte Freundschaften hat er kaum. Auch da kann das irgendwie kippen. Ja? Oder ein Dritter fühlt sich in seiner christlichen Gemeinschaft vielleicht wie ein Fisch im Wasser. Ja, der schwimmt hier rum und ist glücklich. Verpasst keinen Gottesdienst, der hat schon seine 10. Bibel zerlesen, alles angekritzelt und er ist voll gut drauf. Aber in dieser Welt ist er gar nicht mehr zu Hause. Der kapselt sich ab, der denkt sich, ach, was da draußen ist, ist mir alles egal, ich lebe hier in meinem kleinen Himmel. Und ich hatte mal jemanden im Hauskreis, der hatte so christliche Eltern und der war völlig angenervt von seiner Mutter. Der hat gesagt, meine Mutter, die lebt im Himmel, das ist unglaublich, ich komme mit meinen Problemen zu ihr. Und die sagt, ach, Halleluja, ist doch alles wunderbar. Und ist, oh, oh. Ja, auch das kann irgendwie ein Extrem sein, wenn man plötzlich so dermaßen abhebt und so in der geistlichen Welt ist, dass man gar keinen Bezug mehr hat zu den Problemen auf dieser Welt und die gar nicht mehr nachvollziehen kann. Wir sind halt noch nicht im Himmel. Ja? Wir wollen da alle hinkommen, das ist unser Ziel, aber wir sind doch noch irgendwie geerdet. Und ich möchte euch einfach einladen, euch mal anhand von dieser Triangel, ich habe euch sozusagen Arbeitsblätter mitgebracht als Hausaufgaben, darf sich jeder eins nehmen oder auch zwei, habe genug ausgedruckt. Nehmt euch das einfach mal vor, euch mal eine halbe Stunde, mal eine Stunde Zeit zu nehmen und einfach mal aufzuschreiben. Zuerst mal vielleicht zu überlegen, was sind Elemente von diesen drei Beziehungen in meinem Leben? Ja? Was sind diese Freunde, diese engsten Freunde, diese Familienmitglieder? Was sind diese wichtigen Menschen, die mich im Leben begleiten? Wer ist das? Oder wo habe ich die Beziehung nach oben? Wie habe ich diese Beziehung nach oben? Bin ich jemand, der ein Worshipper ist, der 2 Stunden sich zu Hause einschließt und Lobpreismusik hört und betet? Oder bin ich der Bibelleser? Was tue ich dafür? Und auch nach außen hin. Was sind meine Kontakte nach außen? Vielleicht erstmal überlegen, wen kenne ich überhaupt noch, der kein Christ ist? Wo habe ich Kontakte? Bin ich vielleicht in irgendeinem Verein oder bin ich irgendwo, wo ich regelmäßig nach außen Möglichkeit hätte, mit Leuten ins Gespräch zu kommen? Und dann guck, welche dieser Ecken ist bei dir vielleicht am meisten vernachlässigt? Wo stimmt vielleicht die Balance da nicht? Und was könnte ich dagegen tun? Überleg dir ein paar konkrete Dinge, denen du vielleicht mehr Priorität geben willst und plan die wirklich auch in dein Leben mit ein. Wenn du einen Terminkalender hast, dann plan die damit ein und dann triff dich halt mal wieder mit einem alten Freund, wenn du jemand bist, der das lange vernachlässigt hat, oder telefonier mal wieder mit jemandem. Das braucht Zeit natürlich, aber es ist immer eine Frage bei der Zeitplanung, wo haben wir unsere Prioritäten? Zeit mit Gott, Zeit für Freunde und Zeit für Beziehungen nach außen. Ich lege euch das echt am Herzen. Denkt mal darüber nach, guckt euch das mal an, macht mal eine Selbstanalyse und guckt mal, wo ihr vielleicht Veränderungen haben wollt in den Beziehungsgeflecht. Ich bete noch zum Schluss. Ja, Vater, ich danke dir, dass wir so reichhaltige Beziehungen haben dürfen. Danke, dass wir die Beziehungen nach oben haben dürfen, dass da Antworten kommen, auch wenn du kein Navi bist, das wir programmieren können. Aber du bist jemand, der einen Plan für unser Leben hat, für jeden Einzelnen einen individuellen Plan. Ich danke dir für Beziehungen, für gute Beziehungen, die wir zu Freunden haben, zur Familie haben. Und ich bitte dich, da wo Beziehungen zerbrochen sind oder wo Beziehungen gerade schwierig sind, dass du uns hilfst, dass wir da wieder in gute Beziehungen reinkommen, dass da Heilung auch stattfindet von Verletzungen. Und ich danke dir, ja, dass wir Beziehungen nach außen haben dürfen und dass auch wir als Kirche wirklich nach außen einen Einfluss haben, dass wir relevant sind mit dem, was wir hier tun, mit dem, was wir auch hier sagen, Vater. Dass du da wirken kannst, dass sich dein Reich auch in Obersulm und im Sulmtal ja wirklich vergrößert, Menschen zum Glauben kommen und Menschen, die vielleicht eh schon sehr engagiert sind in ihrem Leben, denen diese Dimension nach oben noch fehlt, dass sie die hier oder in einer anderen Kirche einfach finden. In Jesu Namen. Amen.